Ja, von meiner Seite einen schönen guten Morgen und auch noch ein frohes, gesegnetes neues Jahr wünsche ich allen, die hier sind, von ganzem Herzen, dass ihr was mit Gott erlebt in diesem Jahr, dass die Beziehung zu Gott intensiviert wird und am Ende 2026 sagt, ich bin irgendwie im Glauben vorangekommen, ich bin von der Persönlichkeit gewachsen, bin tiefer gegründet in Gott. Das wäre doch was, oder? Ja, heute der Predigttext. Wir setzen uns mit den, übermorgen ist ja der Feiertag Heilige Drei Könige. Mit dieser Geschichte wollen wir uns auseinandersetzen, was dazu in der Bibel steht. Ich kann schon mal vorwegnehmen, in der Bibel steht gar nichts von dreien. Ne? Es gibt diese drei Geschenke, die die mitbringen. Deswegen hat also die Tradition herausgearbeitet und sagte, mutmaßlich waren es drei gewesen, aber es steht zumindest mal so nicht im Text drin. Wir wollen mal reinsteigen und schauen, was uns dieser Text zu sagen hat. Er steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 9 lesen wir als erstes. Genau. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Ganz Jerusalem, das war wahrscheinlich die Oberschicht, die hier erschrak. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, das steht in Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen war, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging von ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. So viel zu dem Text. Und wir schauen als erstes, wie wir das gewöhnlich so machen, ein Stück weit in die Historie rein, wollen immer wissen, in welchem Kontext ist das alles passiert, um die Geschichte einordnen zu können, um damit vielleicht auch noch besser zu verstehen, was uns das alles zu sagen hat. Wer sind die Protagonisten, mal abgesehen von Jesus? Als erstes wird der König Herodes genannt. Wer war dieser König Herodes? Da holen wir ein bisschen aus, und zwar von ca. 140 vor Christus bis ca. 40 vor Christus war die Zeit der Makkabäer. Makkabäer haben damals in Israel geherrscht, das war also aus dem Stamm Levi die Schicht gewesen, und die hat dafür gesorgt, dass es in Israel wirklich gut ging. Das waren Zeiten fast ähnlich wie zu Davids Zeiten. Und dann 40 vor Christus, die in Geschichte doch ein Stück weit sich erinnern können, wissen, was damals war. Ja, das Rom hat sich massiv ausgebreitet, hat letztendlich ja die damalige Welt beherrscht, und so war das auch eben über Israel gewesen. Rom hat damals dann diesen König Herodes als ja, Regionalkönig, als Regionalfürst eingesetzt, und er selbst, König Herodes, war also kein Jude, sondern er war ein Idumäer. Er stammt also aus dem Stamm Esau, also Nachkomme Esau, aus dem Stamm Edom, von den Edomitern, und war damit natürlich auch von den Israeliten nicht anerkannt. Es war eine Gewaltherrschaft. Rom stand hinter dem König Herodes, und er hat letztendlich mit Gewalt diese Herrschaft in Israel aufrechterhalten. Und ein Stück weit hatte er noch die Akzeptanz, weil er mit einer Frau aus dem Stamme Levi verheiratet war. Nur damit ihr auch mal seht, was für ein Charakter er war. Im Jahr 29 vor Christus kam der Verdacht auf, dass sie ihm untreu war. Dann ließ er sie umbringen. Er hatte mehrere Frauen und mehrere Söhne. Drei von ihnen hießen Alexander, Aristobulos. Ja, das ist kein gutes Omen, ihr werdet es gleich sehen. Und Antipater. Die drei wurden verdächtigt, auch seine Herrschaft übernehmen zu wollen. Der eine wurde 6 vor Christus von ihm umgebracht und die anderen beiden 4 vor Christus. Da war er 69 Jahre alt. Also ihr merkt, das war ein grausamer Herrscher gewesen, der mit absoluter Gewalt eben hier in Israel und mit dem Rückhalt von Rom über das Volk herrschte. Gleichzeitig blühte trotzdem Israel auf. Es war also eine Zeit, wo die ganze Infrastruktur aufgebaut wurde. Er hat unheimlich viel gebaut. Es war eine Blütezeit gewesen. Da denkt man, naja, in der Blütezeit, da geht es doch eigentlich aufwärts für das Volk. Nee, das Vermögen war halt völlig ungleich verteilt. Zur Zeit Jesu waren ungefähr 30% der Bevölkerung völlig verarmt. Und völlig verarmt heißt, man wusste wirklich nicht, was esse ich am nächsten Tag. 30%. Und weitere 60% schätzt man, dass die an der Armutsgrenze lebten, also ähnlich wie auch die Jünger Jesu. Mein Petrus war Fischer gewesen, die haben Fischereilizenzen bezahlt, hat nicht die EU erfunden, das gab es schon damals in Rom. Also da wurden Lizenzen bezahlt, die waren dermaßen hoch, ja, man konnte gerade so überleben, aber man lebte eben wirklich am Existenzminimum. Ja, und der Rest, 5% lebten sehr, sehr gut. Und weitere 5%, die wussten wir gar nicht mehr, wohin eigentlich mit dem ganzen Vermögen. Also das war die Zeit, in der diese Geschichte hier sich abspielte. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn also 90% der Bevölkerung am Existenzminimum lebt oder darunter, Not lehrt beten. Da war natürlich eine Sehnsucht da, dass diese Verheißung im Alten Testament, dass dieser Retter kommt, wann erfüllt sich diese Verheißung? Wann kommt dieser versprochene Retter? Und es gab viele Verheißungen im Alten Testament, unerfüllte Verheißungen. Nathan hatte gesagt, dass auf dem Throne Davids ewig ein Fürst herrschen würde über Israel und der würde für Gerechtigkeit und für Freiheit sorgen. Das Volk war nicht in Freiheit. Es hat eine unglaubliche Ungerechtigkeit erlebt. Was war mit dieser Verheißung? Oder genauso auch in Daniel, Daniel 9. Lest es mal nach, das ist wirklich höchst interessant. Da wird von diesen 70 Jahrwochen gesprochen. Daniel prophezeit zur Zeit Artaxerxes, das ist ein König damals in Babylon, kann man nachlesen. Er prophezeit, dass nach 70 Jahrwochen wird dieser Fürst kommen. Und das kann man jetzt ausrechnen. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, das können wir jetzt heute hier aufgrund der Zeit nicht schaffen. Da wird erst von 69 Jahrwochen gesprochen, eine Woche, die doch danach kommt. Und jetzt rechnen wir mal, ja, 69 mal 7, und das kriegen wir noch einigermaßen hin. Da kommt so eine Zahl zwischen 450 und 500 Jahre heraus. Ja, dieser Artaxerxes hat 450 vor Christus gelebt. Und es war verheißen, dass also dann ein Retter kommen wird. Genauso auch in Daniel 2 steht drin, von diesen 4 Weltreichen. Auch wieder für die Geschichtsinteressierten hier. Wir hatten das Weltreich der Babylonier gehabt. Anschließend kam das Weltreich der Perser, der Medo-Perser. Dann kamen die Griechen, Alexander der Große, ihr könnt euch noch erinnern, 333 vor Christus. Und danach kam als letztes Reich das Römische Reich. Und das heißt, wenn dieses 4. Weltreich zerfällt, dann kommt der Herrscher, dann kommt dieser König, dann wird also dieser Friedefürst kommen. Das heißt, diejenigen, die das Alte Testament kannten, die wussten, es ist die Zeit, dass dieser verheißene Retter kommt. Und neben diesen biblischen Verheißungen gab es auch entsprechende gesellschaftliche Entwicklungen. Es gab einerseits die Pharisäer und auch die Zeloten, die intensiv versuchten, das Wort Gottes einzuhalten. Ja, wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass sie da an vielen Stellen dann über das Ziel hinausschossen und einfach durch Gesetzlichkeit auch die eigentliche Botschaft aus den Augen verloren haben. Aber sie haben sich gesehnt, dass der Messias kommt. Sie waren der festen Überzeugung, wenn wir nur den Sabbat einhalten, wenn wir das ganz klar machen, dann wird der Messias kommen. Deswegen waren die auch so außer sich, dass in ihren Augen Jesus den Sabbat eben nicht einhielt, weil er da beispielsweise einen Kranken heilte. Wir hatten die Sekte der Essener. Es gab einige charismatische Persönlichkeiten, die eben auch vom Messias sprachen und das ist in meinen Augen vielleicht noch eins der wichtigsten Punkte. König Herodes begann 20 vor Christus mit dem Wiederaufbau des Tempels. Und er wollte sich damit eben bei dem Volk auch beliebt machen. Und ihr wisst, dieser Tempel, Jesus spricht ja dann auch kurz vor seiner Kreuzigung davon, brecht diesen Tempel ab, womit er seinen eigenen Leib meinte, und ich werde ihn in 3 Tagen, wird er wieder aufgebaut werden. Und da sagen ja die Pharisäer, Mensch, der wurde 46 Jahre an dem Tempel gebaut. Also wie kann das denn sein? Wie kriegt er das denn hin? Und jetzt können wir rechnen, ne? 20 vor Christus begann dieser Bau und 46 Jahre später, 26 nach Christus um die Zeit, 27 nach Christus, glaubt man, dass Jesus eben auch gekreuzigt wurde. Das war um diese Zeit herum. Also König Herodes hat diesen Tempel gebaut und damit war es wieder möglich, auch die Opfergesetze von Mose einzuhalten. Also es gab wieder die Möglichkeit, dass der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinging und dort für die Schuld, für seine eigene Schuld und die Schuld des Volkes ein Schaf zu opfern, um damit Sühnung zu schaffen. Das heißt, wir haben die biblischen Verheißungen, die wussten also, dass die biblischen Verheißungen muss die Zeit sein, dass der Messias kommt. Wir haben diese intensiven Gebete, dass er kommt und darüber hinaus auch noch eben diese äußeren Rahmenbedingungen, die alle darauf hindeuteten, jetzt ist die Zeit, dass der Christus kommt, der verheißene Retter. Und auch die Weisen, diese, wir wissen nicht, wie viele es sind, kannten wahrscheinlich Teile des Alten Testaments, insbesondere Daniel, weil Daniel war ja in Babylonien gewesen. Sie kommen eben aus dieser Gegend, wo Daniels Schriften mutmaßlich bekannt waren, mit den entsprechenden Verheißungen. Und eine weitere, die möchte ich euch noch zeigen, auch vorstellen. Das ist auch sehr interessant. Das ist eine Verheißung von Bileam. Über den wir irgendwann müssen wir über den auch nochmal sprechen. Das ist auch ein ganz interessanter. Das ist dann das nächste. Bileam prophezeit im 4. Buch Mose: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Ein Stern geht auf aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel. Habt ihr noch einen Sinn, was die Weisen zu dem König sagten? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Sie zitieren letztendlich das, was hier steht im 4. Buch Mose. Und jetzt ist wieder interessant, dieser Bileam kam aus dem Osten. Wir finden auch, es gibt außerbiblische Berichte von Bileam. Die wurden im 9., 10. Jahrhundert vor Christus in Jordanien gefunden. Also wir merken, das ist alles nachvollziehbar, was hier in der Bibel drin steht. Und aufgrund dieses Verses könnte es sein, dass sie, als sie, jetzt müssen wir uns eben das anschauen, was mit dem Stern gemeint ist, aufgrund einer Sternformation oder was es auch immer war, losgelaufen sind, vom Morgenland bis nach Israel. Rund 1000 Kilometer sind das von der Entfernung her. Und was war dieser Stern? Was war wohl dieser Stern, der aufging? Wir wissen es letztendlich nicht. Also man hat herausgefunden, circa 6 bis 7 vor Christus, das kann man berechnen, das hat Kepler damals berechnet, gab es eine ganz außergewöhnliche Sternenkonstellation. Und zwar waren da die Planeten Jupiter, Mars und Saturn. Die waren wohl in einer Konjunktion gewesen, das heißt also in einer Verlängerungslinie, sodass sie ausgesprochen hell leuchteten. Sowas gibt es nur ganz, ganz selten. Also es könnte sein, dass das für die Weisen der Auslöser war, dass sie losgelaufen sind, aber wir wissen es letztendlich nicht. Ja, 6-7 vor Christus, das kommt genau hin. Herodes ist 4 vor Christus gestorben. Jesus muss ungefähr 6-7 vor Christus, ist er wahrscheinlich geboren. Die Zeitrechnung stimmt nicht. Unser Kalender ist da an der Stelle falsch, unser gregorianischer Kalender. Also deswegen könnte das zumindest mal der Auslöser gewesen sein. Aber es gibt ja auch dann in dem letzten Vers, den wir vorhin gelesen haben, da gehen wir gerade noch mal die Folie zurück, bitte. Da steht auch, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her. Naja, ein Stern geht nicht vor einem her, bis er über dem Ort stand. Ein Stern bewegt sich nicht, ja. Also deswegen, man weiß letztendlich nicht, was es tatsächlich war, was hier Matthäus beschreibt. Es gibt aber noch eine Parallelstelle auch im Alten Testament, das wissen wir von Mose. Die Bibelleser unter uns kennen das, als das Volk Israel durch die Wüste zog, war eine Feuersäule oder auch eine Wolkenformation vor dem Volk hergegangen und Gott hat sie damit geleitet. Also das könnte unter Umständen etwas Ähnliches gewesen sein mit diesem Stern, etwas Außergewöhnliches, was wir an und für sich heute nicht mehr erklären können. Manche sprechen auch von der Gegenwart Gottes, die Schechina Gottes, davon wird gesprochen. Aber nochmal, wir können es letztendlich nicht heute mehr erklären, was es war. Und trotzdem, die Situation hat sich, glaube ich, auch verglichen zu heute nicht unbedingt verändert. Was sagt das denn für uns? Wenn wir uns heute die Natur anschauen und wenn wir darüber nachdenken, nehmen wir doch letztendlich auch Gott wahr. Wenn wir biblische Prophezeiungen hören und mitbekommen, dass sie sich erfüllt haben, und ich habe jetzt einiges vorgelesen, was sich buchstäblich erfüllt hat. Daniel wurde 500 vor Christus geschrieben. Da gibt es Funde, die sind deutlich vor Christus, wurden die erstellt und man weiß, dass die aus dieser Zeit stammen. Das hat sich buchstäblich erfüllt. Wir hören hier aus unseren Reihen von Gebetserhörungen. Es gibt manche Zeichen, manche haben Wunder erlebt, wurden geheilt, wo Ärzte sagen, können wir an für sich nicht erklären, verstehen wir nicht so richtig. Und trotzdem wird völlig unterschiedlich auf diese Zeichen, auf diese erfüllten Prophezeiungen reagiert. Wir sehen einerseits einen König Herodes und diese Oberschicht von Jerusalem. Ja, und was macht die? Die ist erstmal total erschrocken, weil es könnte ja sein, wenn Gott ins Leben hineinkommt, dann verändert sich nämlich der Status quo. Das wollten die nicht. Da hatten die gar kein Interesse. Und das ist ja auch die Frage für uns. Wollen wir eigentlich, dass Gott in unser Leben reinredet, rein spricht? Ja, das eine oder andere mal liebevoll, aber vielleicht auch mit Nachdruck darauf hinweist, hier passt dein Leben nicht zu dem, was in meinem Wort steht. Du bist eigentlich ganz anders geschaffen. Wir sagen, nee, ich will mich aber nicht verändern. Ich meine, der Herodes, der greift hier zu drastischen Mitteln. Wir wissen das von dem Kindermord, den er in die Wege leitet. Und sehen aber auch heute, wie Christen gegenüber aggressiv aufgetreten wird, wie Christen verunglimpft werden. Jetzt jüngst gab es erst wieder eine Sendung in der ARD, wo auch das Gebetshaus Augsburg, ja, der eine oder andere kennt das von Johannes Hartl, das ist ja ein tiefgläubiger katholischer Geistlicher, wie er da verunglimpft wurde. Wie reagieren wir darauf? Die Oberschicht hat König Herodes hat versucht, Jesus zu töten. 30 Jahre später ist es der Oberschicht, nämlich den Sadduzäern und den Pharisäern, gelungen. Sie haben versucht, ihn zu töten. Er ist wieder auferstanden. Lasst es uns machen wie die Weisen. Lasst uns Gott suchen und dass wir bereit sind, dass Gott in unser Leben reinspricht. Er meint es nur gut mit uns. Er meint es nur gut mit uns. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann Gott auch finden, so wie die Weisen ihn gefunden haben. Sie haben ihn gesucht. Sie sind diesen Zeichen, die sie erkannt haben, nachgegangen und haben ihn letztendlich gefunden. Und da finden wir viele biblische Hinweise auch, dass Gott sagt, wenn man ihn sucht, findet man ihn. Und ich zeige euch mal einige Bibelstellen, die ich euch mitgebracht habe. Das ist die nächste Folie. Jesus sagt in der Bergpredigt, sucht, so werdet ihr finden. Wenn wir ihn suchen, wir können ihn finden. Im Hebräerbrief heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Und im Alten Testament, Psalm 105, fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Immer wieder die Aufforderung, Gott zu suchen. Und ich kann euch sagen, wenn wir Gott suchen, das kann ich aus eigenem Erleben euch bezeugen, er lässt sich finden. Ich habe schon häufig, wenn ich in der Bibel gelesen habe, den Eindruck gehabt, das spricht jetzt zu mir persönlich, das sind jetzt nicht irgendwelche Worte. Oder auch in der Predigt hatte ich den Eindruck, Mensch, jetzt wird da was gesagt, das gilt irgendwie mir. Oder auch im Gebet, in der Stille, insbesondere dann, wenn ich nicht geplappert habe, sondern wenn ich still war und habe gesagt, Gott, rede du, hatte ich den Eindruck, dass Gott was sagt. Und das können viele von euch auch bezeugen, haben das auch erlebt. Manche von euch können von Zeichen und Wundern berichten. Deswegen macht euch auf, sucht Gott, es ist nicht vergeblich. Er lässt sich finden. Die drei Weisen haben ihn gefunden. Oder die Weisen, das sage ich auch schon drei, ne? Das ist die Tradition. Ja. Und schauen wir mal weiter, was dann diese Weisen gemacht haben. Also sie haben Jesus gefunden und dann schauen wir jetzt in die Verse 10 bis 12, was da weiter steht. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Also sie waren jetzt bei Herodes gewesen, haben mitbekommen, sie sollen nach Bethlehem gehen, weil eben in Micha steht das drin. Es hatten die hohen Priester ihnen gesagt. Und in Bethlehem finden sie tatsächlich dann das Haus. Also Jesus war schon geboren, er war schon wahrscheinlich einige Wochen oder Monate alt. Sie war jetzt nicht mehr im Stall, sondern sie waren wohl in einer Unterkunft dann auch untergekommen. Und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land dann zurück. Was machen die Weisen, als sie diese junge Familie sehen? Sie bringen Geschenke mit. Und ich habe jetzt auch keine Mühen gescheut. Ich habe also hier die Originalreliquien heute dabei, ja. So, also, das ist ein Goldbarren hier. Und ihr seht, ich bin kräftig, ich kriege das mit einer Hand hin. Ne? Also, sie bringen Gold. Warum bringen sie Gold? Gold ist im Alten Testament das typische Geschenk für einen König. Die Königin von Saba brachte damals Salomo in unglaublicher Menge Gold als Geschenk mit. Und in Jesaja 60, Vers 6, und das ist auch wieder eine ganz interessante Verheißung und Prophezeiung, aber ich glaube, die habe ich gar nicht dabei, die lese ich vor, ist eine Verheißung, die auch auf den Messias hinweist. Da steht, die aus Saba werden alle kommen. Saba ist im Morgenland, die drei Weisen aus dem Morgenland. Also es könnte schon sein, dass es ein Teil des der Erfüllung dieser Prophezeiung ist, die aus Saba werden alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Wenn man den gesamten Kontext sieht, ist es klar, dass es sich eindeutig auf den Messias bezieht. Also auch da wird gesagt, diesem König wird Gold gebracht werden. Das ist ein wesentliches Geschenk, was sie ihm bringen. Wenn wir Jesus als Gott erkannt haben, als König erkannt haben, wenn wir sagen, er ist unser König, was bringen wir ihm? Es ist ja gut, dass wir mit unseren Bitten zu Gott kommen, mit unseren Nöten, und das ist auch richtig. Aber haben wir schon mal darüber nachgedacht, auch Gott unseren Dank ihm zu bringen, wie das hier die Weisen gemacht haben? Gott braucht nicht unsere Geschenke. Aber wir bringen doch etwas damit zum Ausdruck. In der Bibel steht drin, die ganze Erde und alles, was auf der Erde ist, er hat sie erschaffen, es ist alles seins. Also wie sollen wir ihm was schenken? Für mich ist es ein bisschen so wie der Vergleich, wenn man ein dreijähriges Kind hat und das Kind möchte den Vater, der Mutter einfach eine Freude machen und sagt, Mensch, Papa, du isst so gerne Pralinen, und geht dann eben zum Schrank, holt die Pralinen raus, die der Papa so gerne mag, und bringt sie ihm und sagt, die schenke ich dir. Da freuen wir uns doch drüber, aber letztendlich, ja. Und so ist es auch, wenn wir Gott was bringen. Und trotzdem ist es gut und richtig, es so zu machen, wie das eben hier die drei, wie es diese Weisen aus dem Morgenland gemacht haben. Und gleichzeitig, das dürfen wir auch nicht verkennen, Reich Gottes und hier auf der Erde, das besteht nun mal aus Materiellem. Reich Gottes wird nun mal nur gebaut durch Materielles. Also Josef und Maria, wenn die dieses Gold nicht geschenkt bekommen hätten von den Weisen, wie hätten die dann ihre Flucht nach Ägypten finanziert? Direkt danach fliehen Maria, Josef mit dem Kind nach Ägypten und entkommen damit dem Mord von König Herodes. Gott hätte jemand anders gefunden als die Weisen, wenn sie ihrer Aufgabe nicht nachgekommen wären. Und so müssen auch wir uns fragen, was ist unsere Aufgabe? Wir haben auch Verantwortung. Und die Weisen sind uns auch hier ein großes Vorbild. Ja, das Nächste, jetzt wird es spannend. Gold, Weihrauch. So, jetzt muss ich hier ein bisschen basteln. Bitte? Ja, kannst du mir mal helfen, Julian? Du kannst hier mal die Kerze anzünden, bitte. So, also Gold, Weihrauch, jetzt geht gleich die Sprinkleranlage an und ihr seid dann alle nass. Ne? Was ist Weihrauch? Wir haben gerade herausgearbeitet, hoffentlich habe ich nicht zu viel drauf gemacht, naja, schauen wir mal. Sie haben Gold gebracht für den König, und wem bringt man Weihrauch? Weihrauch ist ein Kennzeichen dafür, dass jemand angebetet wird. Wir kennen es aus der katholischen Kirche insbesondere. Im Alten Testament heißt es, man soll wohlriechendes Räucherwerk für ihn verbrennen im Tempel. Und genauso auch in der Offenbarung 5, Vers 8 steht drin, dass die Gebete der Heiligen, dass diese Gebete, und das ist eben dieser Weihrauch, der auch im zweiten Buch Mose gefordert wird, dass das die Gebete sind, die zu Gott emporsteigen. Die Weisen gehen also in dieses Haus rein und sehen einen Säugling. Überlegt euch das, sie sehen einen Säugling. Sie haben zwar vorher einige Zeichen erlebt, aber dort ist es dann plötzlich ganz nüchtern, ein Säugling in Windeln gewickelt. und dem bringen sie Gold und fallen auf die Knie und beten dieses Kind an. Also ich finde das ganz außergewöhnlich. Und das ist wieder der Punkt mit dem Suchen. Ich glaube, wenn wir Gott suchen, dann besteht die Chance, dass wir in einem gewöhnlichen Kind, so wie auch Hanna und Simeon, wir haben das letzte gehört von Susanne, Hanna und Simeon haben in diesem Säugling den Messias erkannt, so wie auch die drei Heiligen, die drei Könige, erkannten letztendlich in diesem Säugling den Messias, sie erkannten Jesus Christus in ihm und haben ihn angebetet. Und was mich da auch wirklich besonders erstaunt, diese Weisen waren ja hochgestellte Persönlichkeiten. Sie hatten Zutritt zu König Herodes. Und der König Herodes war einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit gewesen. Wir hatten einerseits den Kaiser in Rom, eben Kaiser Augustus insbesondere dann. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau die Zahl sagen, wann er geherrscht hat. Und dann kurz danach kam bereits der König Herodes als einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit und seitdem haben sie Zugang. Und die Weisen scheuen sich aber nicht, als sie dann in diesem einfachen Haus sind, niederzufallen und dieses Kind anzubeten. Da merkt man auch, was für eine Demut diese Weisen hatten. Und da frage ich mich auch, da frage ich uns auch, bringen wir diese Demut mit? Und auch da ist mir an der einen oder anderen Stelle wirklich auch die katholische Kirche ein Vorbild, weil ich den Eindruck habe, dass dort Demut und Ehrfurcht eine große Bedeutung haben. Und da können wir, glaube ich, auch ein Stück weit lernen. Und da frage ich auch uns, sind wir denn bereit, auch zu Hause mal wirklich buchstäblich auf die Knie zu gehen und zu beten? Machen wir das denn, wenn es keiner sieht? Einfach ein Kissen nehmen, da kann man ja sich auch hinknien, dann machen sie die Knie auch mit. Wenn wir Gott wirklich ernst nehmen, sind das einfach Möglichkeiten auch, wo wir durch unsere ganze Haltung mit zum Ausdruck bringen, Gott, ich nehme dich ernst. Und deswegen tut das. Betet Gott an, wie diese Heiligen es gemacht haben, diese Weisen es gemacht haben. Sie sind auf die Knie gegangen, haben ihn angebetet. Und dann kann man auch in kleinen Dingen plötzlich Gott erkennen. So wie es eben auch Hanna, Simeon und diese Weisen machten. Sie konnten in einem Säugling Jesus Christus den Messias erkennen. Ja, und das letzte Geschenk, was sie mitgebracht haben. Ich glaube, jetzt machen wir es aus, ne? Sonst das geht noch. Gut. Das Letzte, was ich euch mitgebracht habe, ist hier. Das ist jetzt keine Myrrhe, keine Originalmyrrhe, aber Myrrhe ist ja letztendlich auch ein Harz. Und Harz, wenn es austrocknet, hat es ungefähr diese Konsistenz wie das hier. Wenn es nicht ausgetrocknet ist, ist es ja eine sehr klebrige Masse. Und was wurde mit Myrrhe gemacht? Myrrhe war ein wesentlicher Bestandteil des Salböls, womit der hohe Priester gesalbt wurde. Und jetzt wissen wir ja auch, der wahre hohe Priester, steht im Hebräerbrief, ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der eben nicht ein Schaf geopfert hat für seine und für unsere Schuld, sondern hat sich selbst für uns dahingegeben. Er ist der wahre hohe Priester und diese Myrrhe, die sie ihm schenken, das deutet eben schon darauf hin, auf diese hohe Priestereigenschaft und gleichzeitig aber auch auf seinen Tod, denn das sehen wir auch im Neuen Testament, wo Myrrhe wird im Zusammenhang mit der Kreuzigung zweimal erwähnt. Einmal wird ihm ja Myrrhe gereicht, dass er das trinken soll zur Betäubung der Schmerzen, was er ablehnt und anschließend bei seiner Grablegung, da bringt der Nikodemus ungefähr 30, 35 Kilo Myrrhe mit Aloe mit, wo er dann entsprechend eingewickelt wird und damit auch begraben wird wie ein König. Es war kein normales Begräbnis, es war ein königliches Begräbnis, was er erlebte. Und das war eben auch diese Myrrhe, die da herangezogen wurde. Es ist diese Hindeutung auf Jesus Christus, der für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben ist. Und das scheinen die Weisen schon ein Stück weit erahnt zu haben. Denn anders kann ich mir nicht erklären, warum sie ausgerechnet Myrrhe mitbringen. Gold und Weihrauch steht in Jesaja. Myrrhe wird nicht erwähnt. Und dennoch bringen sie diese Myrrhe mit. Und das ist schon eine Prophezeiung, die sich dann circa 30 Jahre später bei ihnen erfüllt, bei Jesus Christus erfüllt. Und so können wir auch zu Jesus kommen. Wir können unsere Gaben bringen, wir können unsere Anbetung bringen, aber wir können unsere Schuld vor allem bringen. Unsere Sünde können wir zu ihm bringen, für die er gestorben ist. Und er nimmt uns das alles ab und hat damit den Zugang zu Gott wieder frei gemacht. Der Tod wurde durch Jesus Christus bezwungen. Mit der Sünde war der Mensch getrennt von Gott. Der Tod hat es getrennt. Und keiner kann und konnte den Tod überwinden. Nur einer hat ihn überwunden. Das ist Jesus Christus, weil er von den Toten wieder auferstanden ist. Und das ist das letzte Zeichen, was wir haben. Ich habe vorhin davon gesprochen, wir kennen so die ein oder andere Gebetserhörung. Ihr habt davon gehört, dass der ein oder andere eben geheilt wurde. Wir haben von manchen Wundern gehört, wir haben von manchen Prophezeiungen gehört, die sich erfüllt haben. Aber das eigentliche Zeichen ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wenn ihr das erfassen könnt, wenn wir das erfassen können, dann haben wir was von Gott erfasst. Und dann können wir unser Herz öffnen, dass er wirklich unser Leben auch bestimmt und wir gemeinsam mit ihm durchs Leben gehen. Und dann ist es hier auf der Erde nicht alles irgendwann mal vorbei, sondern dann beginnt das eigentliche Leben mit ihm, denn er möchte ja auch wiederkommen, wie wir das gleich auch im Abendmahl nochmal betrachten wollen. Ich fasse zusammen. Die Weisen haben sich auf die Suche gemacht, sie haben Zeichen gesehen und haben Gott mit erheblichem Aufwand gesucht und ihn schlussendlich auch gefunden. Sie brachten ihm Geschenke, Gold, sie brachten etwas aus ihrem Vermögen, sie brachten ihm Anbetung, das war dieser Weihrauch gewesen, und Myrrhe, sie erkannten ihn mutmaßlich als einen Retter, als ihren Erretter, und wir können auch unsere Sünde heute zu ihm bringen und haben damit eine Perspektive, eine Hoffnung für die Ewigkeit. Amen.